Deutschlandfunk. Musikjournal.
Ich weiß noch genau, wie ich am 24. Februar 2022, das war ein Donnerstag, morgens wach wurde. Ich sollte an dem Tag nach Holland fahren und schaltete das Handy an. Im Sekundentakt ploppten lauter Breaking News auf. Das nicht erhoffte, das lange befürchtete war wahr geworden. Wladimir Putin hatte seine Armee auf die Ukraine losgelassen. Das ist nun fast genau 2 Jahre her und wir alle können den täglichen Nachrichten alles Wichtige entnehmen. Hier im Musikjournal soll es jetzt um die Frage gehen, wie hat sich die klassische Musikszene in dieser Zeit in beiden Ländern verändert? Daher bin ich froh, dass nun Anastasia Butzko hier ins Studio gekommen ist. Sie ist Journalistin der Deutschen Welle und kann uns sicher einige Antworten geben. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, beginnen wir zunächst in der Ukraine selbst. Wie hat sich dort das Musikleben im Landesinneren seither verändert?
Ja, vor allem würde ich dazu aufrufen, die beiden Musiksituationen in den zwei Ländern nicht miteinander zu vergleichen, denn wir haben natürlich auf der einen Seite mit dem Angreiferland zu tun und auf der anderen Seite mit einem angegriffenen Land, mit einem Opferland, wo die Bomben regelrecht auch auf die Konzertsäle, auf die Opernhäuser, auf die Häuser der Musikerinnen und Musiker fallen. Die ukrainische Situation, ich meine, alles, was da im Musikleben noch lebt und existiert und weiter funktioniert, ist irgendwo eine Heldentat. Es geht weiter. Es gibt Konzerte in großen Städten, in Kiew, in Charkiw, in Odessa. Es gibt Opern- und Ballettaufführungen. Auch heute Abend oder gestern Abend, am vergangenen Wochenende, konnten die Einwohner von Odessa, von Kiew, sogar von Charkiw in ihre Turandot oder in ihren Barbiere gehen und sowas wie ein paar Stunden Ruhe, Frieden und Schönheit genießen. Wobei die Aufführungen abgekürzt sind, die Konzerte abgekürzt sind von 4 Stunden auf 1,5 oder 2. Es wird ohne Pause gespielt. Es werden Sicherheitshinweise am Anfang dem Publikum gegeben. Was macht man? Wie verlässt man den Saal? Und da ist es sozusagen etwas, was wirklich stattfinden kann, was passieren kann.
Wie wird das Ganze denn geplant? Kann man da tatsächlich 2 Monate im Voraus sagen, wir spielen an dem und dem Abend Turandot? Oder geht das doch eher spontan?
Man versucht schon zu planen. Das ist ein Meisterwerk der Logistik seitens der Direktoren der Konzertsäle, der Orchester und aber auch der Künstler. Ich weiß zum Beispiel aus den Umkreisen der Opernhäuser, auch in Odessa, aber auch in Kiew, dass man sich regelrecht die Schichten aufteilt. Man weiß, wer wann in der Stadt ist, um eine Aufführung doch stattfinden zu lassen, auch wenn da zum Beispiel bei einer Giselle nicht 120, nicht 80, sondern nur 30 oder 40 Tänzerinnen und Tänzer, mehr Tänzerinnen auf der Bühne stehen. Sehr viele Künstler, ob Tänzer, ob Musiker, ob Sänger, sind einfach in der Armee. Sehr viele haben natürlich auch das Land verlassen.
Und das Publikum? Sind die Säle voll oder sind die Leute vorsichtig?
Die Säle sind voll. Ich habe extra nachgeschaut. Es gab nur einige wenige Karten, zum Beispiel an der Kiewer Nationalen Oper für dieses Wochenende. Für relativ viel Geld für ukrainische Verhältnisse sind Karten zwischen 10 und 40, 50 Euro schon ein Batzen Geld. Dennoch, es gehen ganz viele hin. Es gehen auch Menschen als Familien, es gehen auch Kinder hin. Die Musikschulen funktionieren. Das ukrainische Nationalorchester hält sich momentan auf einem längeren Gastspiel in den USA auf, kehrt aber Ende Februar zurück und für März sind auch schon mehrere Konzerte geplant. Auch die sind schon teilweise ausverkauft.
Schauen wir jetzt dann mal auf die Musikerinnen und Musiker, die die Ukraine verlassen haben. Lässt sich deren Leben irgendwie zusammenfassen? Sind das ja Möglichkeiten der Auftritte, die sie aus dem Land haben weichen lassen, zusätzlich zu der Angst über das, was im Land passiert?
Also dieses Leben ist natürlich alles andere als Normalität. Sehr viele mussten das Land verlassen, weil es gefährlich war. Sehr viele wollten das Land verlassen. Das ist auch deren gutes Recht. Das ukrainische Jugendorchester, was neulich zu einem Vorspiel eingeladen hat für das kommende Saison, besteht ungefähr zu 2 Dritteln aus jungen Künstlern, die zurzeit irgendwo in Europa, sehr viele in Deutschland studieren. Ein Drittel kommt aus der Ukraine. Für die Tournees kommen einige wenige aus der Ukraine, die anderen sind sozusagen durch Europa zerstreut. Nichtsdestotrotz ist es ein Aushängeschild der ukrainischen Kultur und auch der Widerstandsfähigkeit dieser Kultur, geleitet von Oksana Liniew und Alexandra Zaitseva als Orchesterdirektorin. Auch das Kiewer Symphonieorchester hält die ukrainische Fahne hoch, auch wenn es den Musikern überhaupt nicht leicht fällt. Man muss sagen, dass das Geld vorne und hinten fehlt, dass die Musiker an ganz vielen Ensembles momentan gar keine Gehälter bekommen, sondern nur pro Konzert bezahlt werden. Und wenn sie zum Beispiel keine erste Geige sind, sondern zum Beispiel eine Tuba spielen, da haben sie gerade mal 1 bis 2 Auftritte pro Monat. Man kann sich leicht ausrechnen, was man sich davon leisten kann. Also es ist eine ganz dramatische Situation, wo es jedem einzelnen Musiker, der auch irgendwo Mensch und Familienmensch womöglich ist, ums schlichte Überleben geht. Sehr viele weichen auf andere Berufe aus, auf Aushilfberufe, von Taxifahrer bis zur Babysitter ist da alles vorhanden. Also es ist wirklich ein Überlebenskampf.
Oder auch vielleicht unterrichten. Nun haben wir über das angegriffene Land gesprochen, jetzt schauen wir auf Russland. Man hat irgendwie zumindest hier in den Medien immer das Gefühl, dort geht das Musikleben ungestört weiter, nur dass eben die prominenten Gäste aus dem Westen dort nicht mehr auftreten. Ist das ein Eindruck, der stimmt?
Wenn man bei der Störung oder fehlender Störung nicht fallende Bomben oder Drohnen versteht, so kann man das bejahen. Also es ist noch keine Drohne, die gegen Bolschoi-Theater oder Mariinsky-Theater geflogen ist, Gott sei Dank, wobei in dem benachbarten Kreml sah es schon mal anders aus. Das Musikleben in Moskau, was ein florierendes war in den letzten 2, 2,5 Jahrzehnten, auch schon früher, aber jetzt erst recht, hat unglaublich an Strahlkraft, an Intensität, an Internationalität und Weltoffenheit eingebüßt. Natürlich auch in anderen russischen Städten. Es bleiben nicht nur die Künstler weg, es bleibt einfach dieser Spirit weg. Es bleibt einfach der Sturm- und Drang-Stimmung, die mal da war, die ist einfach nicht mehr vorhanden, was auch natürlich ist. Man brüht immer mehr im eigenen Saft, die Aufführungen werden immer konservativer, die Selbstzensur ist extrem, auch bei den Direktoren von großen Opernhäusern, von den Konzerthäusern. Man muss bloß nur das programmieren, was keinen stört, sehr viel russisches Repertoire. Wenn internationale Aufführungen, dann bitte schön sehr traditionell, sehr konservativ. Wie wir wissen, wurde die Leitung des Bolschoi-Theaters neulich abgesetzt. Der letzte Fels in der Brandung war Wladimir Urin, der Direktor, der vor 2 Jahren auch einen offenen Brief gegen den Krieg unterzeichnet hatte. Das war nur eine Frage der Zeit, wenn er seinen Posten verlieren würde. Das Bolschoi-Theater von Moskau gehört mittlerweile auch zum Imperium von Valeri Gergiev.
Das wollte ich auch in diesem Zusammenhang mal fragen. Ist das eine Entscheidung, die über Putins Schreibtisch persönlich läuft, oder ist das sein Stab mit treuen Vasallen, der das für ihn regelt?
Also gerade bei Gergiev glaubt man zu wissen, dass es ganz direkt über Putins Schreibtisch gelaufen ist, dass es ein ihm nahestehender, befreundeter Mensch und Künstler, gut wie Freundschaft da definiert wird, ist eine andere Frage, aber das ist eine personelle Entscheidung, die ganz bestimmt über den ersten Tisch des Landes gelaufen ist. Und da braucht man sich nur anzuschauen, den Spielplan des Bolschoi-Theaters. Es ist ein Monat lang Gastspiel des Mariinsky-Theaters im Bolschoi-Theater. Das muss man sich nur vorstellen. In diesem wunderbaren großen Haus in der Hauptstadt spielt ein anderes Theater, auch ein schönes, aber das nur in Petersburg 4 weitere Bühnen betreibt. Aber wenn man auch auf die anderen Häuser blickt oder auf die Konzertsäle, auch da sieht man diese ganz große Tendenz zum Konservativen, zum Altgediegenen. Ja, Unsicherheit ist überall zu spüren. Es gibt Insel des Widerstandes, es gibt einige wenige Künstler, die Mut haben, im Westen wie in Moskau zu spielen, und denen nehme ich das überhaupt nicht übel. Ich nenne vielleicht die Namen von der Pianistin Polina Asitinska, die sich sehr eindeutig gegen den Krieg positioniert und wirklich Mut hat, immer noch ein Konzert in der Berliner Philharmonie zu spielen und kurz davor oder kurz danach auch für ihr Publikum in Moskau aufzutreten, oder Alexei Lubimov. Es gibt Studio für neue Musik an dem Moskauer Konservatorium, das neulich ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat und jetzt ein großartiges Programm zum Jubiläum von Luigi Nono vorbereitet. Das sind Anlaufpunkte für diejenigen, die noch einen Schluck frische Luft in Moskau suchen. Das sind diejenigen, die jetzt auch zu Demonstrationen anlässlich des Todes von Alexei Nawalny gehen, die Mut haben, die Blumen auf den Moskauer Schnee für diesen großen Mann zu legen. Und das hat natürlich ein ganz anderes Gefahrpotenzial, als jetzt gegen Klimawandel in einer deutschen Großstadt zu protestieren. Diese Menschen gehen noch zu diesen Künstlern.
Hierzulande ist ja lange Zeit und teils immer noch sehr lebhaft über Musiker wie Kurenzis, den Dirigenten, diskutiert worden, der sich eben nicht öffentlich vom Krieg distanziert hat und vor allem dessen Orchester ja von russischer Seite finanziert wird. Hat die Kritik an ihm, die hierzulande nicht flächendeckend war, weil er bekam ja immer wieder auch Auftrittsmöglichkeiten, hat die Kritik nach 2 Jahren hierzulande an Personalien wie ihm nachgelassen?
Ich bin eindeutig kein Freund von gezieltem Kurenzis oder Netrebko-Bashing, weil das ist das Einfachste, sich 1 oder 2 Feinde auszumachen und gegen die loszugehen. Kurenzis ist ein großartiger Künstler und natürlich trägt er Verantwortung auch für seine Musiker. Aber in dieser Situation, also die Situation wird immer schwarz-weißer, wenn man so sagen darf, da muss man sich klar positionieren. Was aber auch wichtig ist, man muss schauen, dass man die Künstler nicht gegeneinander ausspielt, wie es gerade bei dem aktuellen Fall bei den Wiener Festwochen passiert ist, wo gleichzeitig Oksana Leniw mit dem Kiewer Symphonieorchester programmiert wurde und auf der anderen Seite Theodor Kurenzis. Gut, nicht mit seinem russischen Orchester, sondern mit SWR, aber mit 2 Kriegsrequien, die quasi so eine gewisse Klammer und den Grundgerüst von diesem Festival hätten bilden müssen. Das ist natürlich ein Beispiel von einer unglaublichen Unsensibilität seitens derjenigen, die das programmiert haben.
Zeigen wir denn hierzulande zu sehr auf einzelne Musiker, wie gerade genannt, die sich eben nicht klar genug positionieren gegen diesen Krieg, anstatt mehr denen zu helfen, die eindeutig Position eben gegen diesen Krieg beziehen? Oder kann man das überhaupt so gar nicht verallgemeinern?
Ich bin immer für die Position unterstützen und nicht bestrafen, zumal diejenigen, die sich hier das Recht zusprechen, jemanden zu verurteilen. Naja, da kann man vielleicht das eine oder andere nochmal hinterfragen, ob es der Fall ist. Aber ganz viele russische Künstler, russische Musiker, also nicht nur Musiker, die sich ganz klar gegen den Krieg positioniert haben, das Land verlassen haben, halten sich momentan in Europa, unter anderem in Deutschland, absolut vogelfrei, ohne irgendwie ein Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, geschweige von Unterstützung. Menschen, denen die deutsche Botschaft in Moskau schriftlich bestätigt hat, eine Rückkehr würde für die eine Festnahme bedeuten, kriegen keinen Aufenthaltstitel in Deutschland und müssen sich regelrecht vor den Postboten verstecken, weil sie überhaupt keine gültigen Papiere haben. Das sind Situationen, die man vielleicht hätte anders regeln können. Jetzt nicht nur von der künstlerischen, sondern auch von der moralischen, von der menschlichen Seite her.
Zum Schluss noch die Frage, wie schaut eigentlich das übrige westliche Ausland auf dieses Phänomen, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben? Also wie verhält sich die übrige internationale Musikwelt zu dem Konflikt?
Man blickt natürlich sehr stark nach Deutschland, weil Deutschland einfach dieses Paradies des Musiklebens für die ganze Welt ist. Das muss man nicht vergessen. Das vergisst man manchmal in Deutschland, diese Strahlkraft des deutschen Musiklebens. In den USA und in Großbritannien sind die Positionen etwas klarer gezogen. Da würde ein Theodor Kurenzis einfach nicht auftreten, Schlussende aus. Ich sage jetzt nicht einmal, ob es gut oder schlecht ist. Ja, in Italien oder in Frankreich interessiert es die Menschen noch weniger als in Deutschland. Grundsätzlich dieses Interesse oder Desinteresse, also diese Müdigkeit, nachvollziehbare Kriegsmüdigkeit, die ist auch im künstlerischen Bereich ganz deutlich zu spüren und das ist schon schmerzhaft, vor allem für die Leidenden, vor allem für die ukrainischen Künstler.
Die klassische Musikszene in der Ukraine und in Russland, 2 Jahre nach Kriegsausbruch. Das war ein Gespräch mit Anastasia Butzko.
Deutschlandfunk. Musikjournal.